Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Heute mit Sabine Lerche. Guten Abend. Bei der Fußball-EM sind nach den Achtelfinalpartien jetzt erstmal zwei spielfreie Tage. Ein Diskussionsthema gibt es aber trotzdem. Der türkische Verteidiger Meri Demiral. Er hat im Achtelfinale gegen Österreich beim Torjubel den Wolfsgruß gezeigt. Das ist eine nationalistische Geste, bei der mit den Händen ein Wolfskopf geformt wird. Ein Erkennungszeichen der rechtsextremen Ülkücü-Bewegung in der Türkei. Torschütze Demiral sieht seinen Jubel aber keineswegs kritisch. Olivia Gerstenberger berichtet.
Der Nationalspieler erklärte, der Jubel habe mit seiner türkischen Identität zu tun.
Wir sind alle Türken und ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein. Und das ist der Sinn dieser Geste. Da war keine versteckte Botschaft drin. Ich wollte einfach nur klar machen, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin. Und ich hoffe, es wird noch weitere Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.
Klingt harmlos, ist es aber nicht, betont Sozialpädagoge Burak Yilmaz.
Also ich finde diese Erklärung einfach absolut falsch, weil das ist nicht eine Geste der Türken, sondern eine Geste der türkischen Faschisten, also der Grauen Wölfe. Und da versucht der Demiral eigentlich rechtsextreme Positionen auf die gesamte türkische Gesellschaft zu übertragen.
Yilmaz, der sich seit vielen Jahren mit den Grauen Wölfen beschäftigt, wünscht sich mehr Haltung in diesem Kontext. Nicht nur von Demiral, auch von dessen Teamkollegen.
Die Grauen Wölfe sind in Deutschland die größte rechtsextreme Gruppe. Und wenn auch noch diese Gruppe sieht, hey, wir haben sogar einen Anhänger in der Nationalmannschaft, dann ist das eine absolute Vollkatastrophe.
Dementsprechend hart sollte die Strafe für den Spieler ausfallen, sagt Yilmaz.
Ich fordere von der UEFA wirklich knallharte Konsequenzen, weil das kann nicht sein, dass jemand während des Spiels einen faschistischen Gruß da auf dem Platz macht. Da wünsche ich mir wirklich, dass Demiral gesperrt wird, am besten aus dem ganzen Turnier, weil die UEFA ja sonst immer sagt, no to racism und no place for racism. Jetzt haben sie einen Fall, wo sie wirklich zeigen können, dass das, was sie sonst immer gegen Rassismus äußern, dass das nicht scheinheilig ist, sondern hier können sie ein Exempel setzen, was ich in dem Kontext sehr, sehr wichtig finde.
Die Grauen Wölfe nutzen den Fußball, um Anhänger zu rekrutieren. Yilmaz betont deswegen, dass Aufklärungsarbeit auch in Fußballvereinen wichtig ist, um Rechtsextremismus entgegenzuwirken. Und er kritisiert die mangelnde Haltung gegen rechtsextreme Symbole in Stadien oder bei Autokorsos. Eine neue Integrationsdebatte sieht Yilmaz angesichts des lautstarken EM-Jubels der Deutsch-Türken aber nicht. Dem schließt sich auch Podcaster und Journalist Keschrau Beros an.
Es ist, glaube ich, auch gar nicht eine Entscheidung für ein Land in die eine oder andere Richtung. Ich finde, man muss da so ein bisschen gütiger sein in der Verurteilung darüber, was das nun bedeutet. Bin ich Deutschland-Fan? Bin ich Türkei-Fan?
Beros hat auch einen Podcast über den ehemaligen deutschen Nationalspieler Mesut Özil gemacht, der nach einem gemeinsamen Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan einen gewaltigen Shitstorm kassierte und schließlich zurücktrat. Ganz anders als İlkay Gündoğan, der auch auf dem Foto zu sehen ist, aber im Krisenmanagement besser beraten war und heute Kapitän der Deutschen ist.
Ob der türkische Nationalspieler Demiral noch einmal spielen wird, ist noch nicht entschieden, denn die UEFA hatte eine Untersuchung wegen seines Torjubels eingeleitet. Schon der Albaner Mirlit Daku war von der UEFA bei dieser EM für 2 Spiele gesperrt worden. Er hatte nach der Partie mit einem Megafon nationalistische Gesänge verbreitet. Es könnte also durchaus sein, dass auch Demiral eine Strafe erhält. In Deutschland wird seine Wolfsgrußgeste viel kritisiert, auch von Seiten der Politik. Innenministerin Nancy Faeser sagte, so eine Geste habe im Stadion nichts zu suchen und auch die Grauen Wölfe seien in Deutschland unter Beobachtung.
Für mich ist wichtig, dass wir die rechtsextremistische Organisation der Grauen Wölfe schon länger im Verfassungsschutzbericht haben. Sie stehen unter Beobachtung, unsere Behörden handeln dort und gehen auch hart dagegen vor.
Eine Reaktion aus der Türkei kam prompt. Für morgen ist der deutsche Botschafter in Ankara ins türkische Außenministerium vorgeladen. Auch im Achtelfinalspiel zwischen Portugal und Slowenien gab es einen Zwischenfall. Nach dem Spiel kursieren auf den Social-Media-Kanälen Videos, auf denen zu sehen ist, wie Ordner im Innenbereich des Stadions portugiesische Fans schlagen. Es ist noch nicht geklärt, wie es zu der Situation gekommen ist. Die Polizei ermittelt jetzt und die UEFA wollte sich dazu noch nicht äußern. Sportlich geht es dann am Freitag weiter. Dort eröffnet das deutsche Team die Viertelfinalrunden. Die DFB-Elf spielt dann in Stuttgart gegen Spanien und ist wohl bereit. Anne von Eickels.
Die deutsche Mannschaft hat sich in der Vorbereitung schon sehr intensiv mit Spanien beschäftigt. Wir haben gute Chancen, glaubt Toni Kroos, der das Erreichen des Viertelfinales als ersten Zwischenerfolg wertet. Unabhängig, wie es weitergehe, werde man im Nachgang nicht mehr von einer Katastrophe sprechen. Trotzdem sei das kein Bonusspiel. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Turnier zu gewinnen. Dass das Spiel gegen Spanien das letzte seiner Karriere sein könnte, beschäftigt Toni Kroos aktuell nicht wirklich. Das ist für mich eher eine Motivation, bis ins Finale zu kommen. Aber ich werde dann auch ohne Fußball glücklich sein, so Kroos wörtlich.
Noch während in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer läuft, bereiten sich die deutschen Fußballerinnen schon auf die Olympischen Spiele in Paris vor. Der Deutsche Fußballbund hat dafür heute den Olympiakader bekannt gegeben. Lars Bente weiß, wer dazugehört.
Und zwar ist wichtig, die Spielerinnen frühzeitig zu informieren. Dabei mussten wir leider auch einige enttäuschen. Diese Gespräche sind immer schwierig. Nun aber steigt die Vorfreude von Tag zu Tag. So Bundestrainer Horst Rubesch bei der Verkündung der insgesamt 18 Namen auf seiner Kaderliste für Paris. Wenig überraschend stellen die beiden deutschen Topclubs aus Wolfsburg und München den größten Teil an Spielerinnen. Während Meister FC Bayern 5 DFB-Profis nach Frankreich schickt, kommen vom VfL sogar 7 mit, darunter auch die DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die ja schon 2016 in Rio Olympiasiegerin wurde. Diese Goldmedaille hat im aktuellen Kader sonst nur noch Abwehrspielerin Katrin Hendrich im Trophäenschrank hängen. Verzichten muss Rubesch auf jeden Fall auf Mittelfeldspielerin Sarah Debritz von Olympique Lyon. Sie befindet sich nach einer Knöchelverletzung noch im Reha-Training. Die erste Vorrundenpartie bei den Olympischen Spielen findet für das deutsche Team am 25. Juli in Marseille gegen Australien statt. Aber schon am Montag trifft es sich in Düsseldorf, denn es stehen EM-Qualifikationsspiele in Island und gegen Österreich an, die als Vorbereitung auf Olympia genutzt werden sollen.
In Frankreich findet gerade auch die Tour de France statt. Gestern bei der ersten Bergetappe ist der Slowene Tadej Pogacar direkt seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Heute aber gab es einen neuen Rekord. Holger Gerska.
Jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Im Alter von 39 Jahren kann Mark Cavendish tatsächlich nochmal eine Tour de France-Etappe gewinnen. Die 35. Das ist Rekord. Bisher lag er gleich auf mit Eddy Merckx. Im vergangenen Jahr wollte er diesen Rekord schon knacken. Da schied er aus auf Etappe 8 mit einem Schlüsselbeinbruch. Jetzt gewinnt er dieses Finale von Saint-Wilbert und zwar ganz klar und souverän und feierte damit den großen Triumph als erster Radprofi, 35 Tour de France-Etappen für sich entschieden zu haben. Platz 2 für den Mann, der im vergangenen Jahr die Sprints der Tour de France dominierte, Jasper Philipsen aus Belgien. Stark fuhr auch der deutsche Meister von 2018, Pascal Ackermann, der in seinem erst zweiten Tour de France-Sprint immerhin Sechster wurde. Phil Bauhaus war im Finale eingezwängt, konnte nicht durchziehen und demzufolge keine Top-Platzierung erreichen. In Gelb bleibt Tadej Pogacar aus Slowenien.
Es ist bekannt dafür und es wird seinem Ruf auch in diesem Jahr gerecht. Beim Tennisturnier in Wimbledon regnet es. Den deutschen Spielern und Spielerinnen scheint das aber nicht zu schaden. Matthias Kammann über das Regenturnier in Wimbledon.
Der Regen brachte den Zeitplan in Wimbledon mal wieder durcheinander. Während Daniel Altmaier deshalb zu seinem Zweitrundenmatch gar nicht mehr antreten konnte, haben sich zwei andere Deutsche von den Unterbrechungen nicht irritieren lassen. Jan-Lennard Struff profitierte sogar davon. Gegen den Chinesen Zhang hatte er den ersten Satz gerade verloren, als der Regen einsetzte. Als es wieder trocken war, spielte Struff konzentrierter, machte deutlich weniger Fehler und siegte in 4 Sätzen. Nächster Gegner ist nun der Russe Daniel Medvedev. Jule Niemeyer hatte schon zuvor eine beeindruckende Leistung gezeigt und die vor ihr in der Weltrangliste platzierte Viktoria Golubic aus der Schweiz sicher in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:1 geschlagen. Ihre nächste Gegnerin ist die Halbfinalistin des vergangenen Jahres, Elena Svitolina aus der Ukraine.
Und geregnet hat es auch in Aachen beim CHIO, aber auch dort hat es den Deutschen, den Springreitern, nichts ausgemacht. Jan Wochner mit den Ergebnissen.
Es war ein starker Abend der deutschen Springreiter. Am Ende durfte Richard Vogel auf Cepano Balubé jubeln. Der für Olympia festnominierte Mann aus Baden-Württemberg sauste auf seinem Wallach fehlerfrei als Schnellster durchs Stechen und sicherte sich so verdient den Sieg beim Preis von Europa. Am Ende hatte Vogel 1,5 Sekunden Vorsprung auf den US-Amerikaner McLean Ward. Überzeugend auch die Auftritte von Jana Vargas und Kendra Claricia Brinkop, die 3. und 5. wurden und das Klasseergebnis aus deutscher Sicht im Regen von Aachen abrundeten. In dieser Form sind die deutschen Springreiter auch beim Nationenpreis des CHIO ein heißer Anwärter auf den Sieg.
Und das war Sport aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Lerche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.